Moin Nick.
Moin Paul.
Über die Zukunft du lernen willst, in die Vergangenheit du schauen musst.
Okay, wo kommt das her?
Weiß ich nicht, habe ich mir gerade überlegt.
Also, klang so verdächtig wie Yoda, aber
ja, ja, ich glaube, sollte ein bisschen Yoda an. So viel Star Wars, ich mach den Gag nicht wieder, so viel Star Wars kriege ich hin. Ja, wir machen unseren Crowdfunding-Rückblick und schauen mal wieder auf meine Crowdfunding-Historie in dem Fall. Das heißt, du kannst wieder besserwisserisch irgendwie verächtlich, innerlich und äußerlich den Kopf schütteln.
Klingt nicht nach mir.
Ich leck gar nicht nach dir. Und wir sprechen ein bisschen drüber, wo ich so reingegangen bin, ob das im Nachgang eine gute Idee war oder eine schlechte oder ob wir es nicht wissen, weil wir es noch nicht gespielt haben. Ja, und wir sind mittlerweile irgendwo, ich habe gar nicht genau geschaut, ich glaube so im Jahr 2022 angekommen. Müsste so passen. Guck gerade mal, wann wurde das hier finanziert erfolgreich?
Es ist Kickstarter,
das kannst du man kann es bei Kickstarter nicht sehen, wir haben es letztens noch gemacht. Na, der Grund, warum du deine Excel-Liste gemacht hast, ja. Ne? Na gut, es soll auf jeden Fall im Januar 2024 ausgeliefert werden. So viel kann ich sagen, es ist nicht passiert, es ist ungefähr vor 3 Monaten hier angekommen. Es geht um Kingdoms Forlorn. Irgendwie lustig, dass es damit losgeht, weil das Spiel ist, was wir gerade spielen.
Ja, ist wirklich so. Ja, ich habe eben auch schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie so einen dummen Spruch mache von wegen, sprechen wir heute über Kingdoms Forlorn, machen wir jetzt die Folge dazu. Aber nee, dafür müssen wir noch ein bisschen Zeit reinstecken. Ja, es ist ein krasser Zeitfresser, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber ja, spannend. Also ich weiß gar nicht mehr, das ist dann ja noch vor der Crowdfunding-Zeit gewesen. Ne? Ich weiß nicht, bei Kingdoms Forlorn habe ich mal das Gefühl, dass wir da mal im Monatsrückblick drüber gesprochen haben. Aber war dann wahrscheinlich so ein Most Anticipated von dir irgendwann mal vielleicht oder
ganz
so?
Ganz oft, ich hatte das immer auf meinen Most Anticipated-Listen drauf, ja. Wahrscheinlich ja, so ja. 3 Jahre oder so.
Ja, genau, wie Hell Trainer, nächstes Jahr auch wieder auf der Liste stehen wird.
Ja, zumindest die Wave 2. Ja, okay.
Nee, die Wave 1.
Nee, ich hoffe nicht.
Ich weiß noch, dass mich das ja nicht so angesprochen hatte. Ich weiß gar nicht mehr so, warum. Also ich glaube, dass ich hauptsächlich der Ignite, was besonders witzig ist, weil du den halt jetzt so hart feierst, seitdem wir ihn wirklich im Spiel auch dauernd treffen. Und ich denke, bitte nicht wieder der Ignite. Der ist, also, es sieht einfach so kacke aus. Sieht einfach gar nicht gefährlich und episch aus. Es ist einfach, also stellt euch einen pummeligen Ritter vor mit Ritterrüstung, die aus irgendeinem Grund halt auch für pummelige Menschen designt ist. Und dann hat er keinen Kopf, sondern halt ein Ei
wegen
als Kopf.
Ignite.
Deswegen heißt er Egg Knight. Aber ist ja sowohl der Name ist kacke, als auch das Charakterdesign ist kacke.
Ich finde den irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde das irgendwie cool.
Ist halt schade, weil ich finde, der Rest des Spiels ist wirklich sehr cool designt. Und ich finde auch so die ganzen Miniaturen, die wir bisher gesehen haben, also die Spieler-Miniaturen, als auch die meisten Gegner sahen eigentlich mal ganz cool aus. Aber bis auf diesen Egg Knight, der sticht da für mich irgendwie so ein bisschen raus. Egal. Den werde ich auf jeden Fall nochmal ausgiebig haten, wenn wir die Folge dazu machen.
Ja, also vielleicht können wir das mal nutzen, um kurz mal so Status des Spiels zu machen, weil wir, glaube ich, beide tanzen ja so ein bisschen darum rum, wie wir weiter damit umgehen. Und mich würde deine Meinung nochmal interessieren. Aber vielleicht können wir das ja mal jetzt on-air diskutieren, dass man mal so einen Backstage-Einblick kriegt hinter die Kulissen, wie wir entscheiden, ob wir Spiele weiterspielen oder nicht. Also erstmal Kingdoms Forlorn ist ein kooperativer Boss-Battler, Dungeon-Crawler, Story-getrieben, so viel, also klassische Brettzeitkost kann man sagen, und ist von den Machern von Ian Trespass Odyssey. Und wir haben jetzt, ich müsste in mein Tracking gucken, 20 Stunden vielleicht reingesetzt, würde ich denken. Mhm. Und sind so endisch des ersten von 5 Kapiteln. Also kann man davon ausgehen, dass wir ja nochmal 80 Stunden reinstecken müssten, wenn wir das Ding durchspielen wollen. Das glaube ich jetzt vielleicht auch 70, aber so in die Richtung 100 Stunden wird es gehen. Und ja, ich bin so ein bisschen wirklich unschlüssig. Also ich bin auf keinen Fall an dem Punkt, wo ich sage, ich will es auf keinen Fall weiterspielen. Ich bin aber auch nicht so an dem, also ich bin an so einem komischen Punkt, weil es irgendwie so ein paar Sachen hat, die mich doch dann stören, aber andererseits irgendwie es doch seine Faszination hat. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Nee. Nein, doch. Also
welcome to my life. Das ist echt schwierig. Aber man kann leider alleine keinen Podcast machen.
Ja, also mir geht's sehr ähnlich. Also die Sache ist halt, ich glaube, für mich ist der größte Knackpunkt, dass das Spiel eigentlich ganz cool ist, hat mehrere Aspekte, die mir gut gefallen. Der große Nachteil, der so quasi auf der Pro- und Kontraliste quasi nur ein Punkt ist, aber er genauso groß ist wie alle Pluspunkte, ist halt, dass das Spiel fucking ewig dauert. Und wir haben jetzt halt wirklich sehr viel, also du hast ja gerade gesagt, über 20 Stunden reingesteckt. Und da ist halt nicht viel bei rumgekommen, so, ne? Also wir haben da jetzt 4 Missionen gespielt. Nee, gar nicht, war 3 haben wir gespielt, ne?
Nee, sind mehr als 3, es sind 5, glaube ich.
Wieso? Wir sind noch nicht in Kapitel 2, das heißt, wir haben noch nicht von jedem die Main Story gespielt.
Ja, du hast recht. Das kann nicht sein. Ja.
Ich glaube, wir spielen ja mit 4 Charakteren, also jeder spielt 2-händig quasi.
Ja, was das Spiel nicht verlängert übrigens. Also man müsste genauso viele Quests spielen, wenn man mit 2 vollen Charakteren spielt.
Genau, aber dann funktioniert es halt so, wenn man wirklich mit 4 vollen Charakteren spielt, dass man von jedem Charakter eine Story-Quest pro Kapitel quasi spielt. Und sonst würde man halt so Filler-Content spielen, wenn man halt nicht 2 volle Charaktere hätte. Und wir haben jetzt von meinen beiden Charakteren die Hauptquest gespielt, aber nur von deinem.
Ja, du hast vollkommen recht. Wir haben halt die Tutorial-Mission noch gespielt. Klar, ja, die kommen also 3,5, wenn man so will, aber du hast recht, nee, ist noch nicht 5. Ja, ist halt mega krass, ne?
Ja, also. Dementsprechend, wenn man das irgendwie runterbricht, auf was dann eine Partie an Zeit frisst, das ist einfach wirklich enorm. Und dafür passiert irgendwie gar nicht viel. Also ich weiß gar nicht, das ist mein Eindruck, dass wir da ewig lange sitzen und weder storymäßig noch gameplaymäßig so viel passiert. Und es ist halt leider genau der Part, also wieder mal der Teil drin in dem Spiel, den ich nicht so gerne mag. Dieses Erkunden auf Karten. Und das ist, glaube ich, das ist halt ein relativ großer Zeitfresser und der fühlt sich irgendwie nicht so befriedigend an, weil die Kämpfe selber finde ich eigentlich ganz geil.
Ja, ich finde, das Spiel hat wirklich sehr viele Stärken und ich finde die Erkundung für eine Erkundungsphase tatsächlich ganz cool, aber am Ende des Tages, also wir haben ja wirklich das letzte Mal, als wir hier einen Samstag, normalerweise fangen wir ja samstags um 10 an, wir haben da ein bisschen später angefangen für unsere Verhältnisse, irgendwie 16 Uhr und haben gesagt, okay, cool, dann habe ich gedacht, schaffen wir da irgendwie 2 Missionen, ne? 2x4 Stunden bis 12 oder so, passt locker. Und am Ende des Tages haben wir halt um 22:30 aufgehört, weil nach einer Mission. Klar, wir haben dann kurz gegessen und haben uns ein bisschen Zeit gelassen, weil wir, glaube ich, beide schon gemerkt haben, das wird nichts mehr mit der zweiten Mission. Aber wir haben sogar einen Part des Spiels übersprungen, der ja eigentlich, den wir noch hätten ausspielen müssen, den haben wir einfach nur ausgewürfelt, weil der wirklich einfach super noch mehr Zeit frisst. Das heißt, wir hätten eigentlich 6 Stunden für diese Mission gebraucht und das ist halt einfach wirklich super krass. Und dafür, wenn ich mir überlege, okay, was haben wir denn gemacht? Wir haben irgendwie 2x gekämpft und wir haben diese Stadt erkundet, ist echt nicht so viel passiert, bin ich bei dir.
Ja. Ja, ich finde auch eigentlich so, in der Theorie ist dieses Erkunden der Stadt eigentlich auch nett, ne? Also es ist jetzt gar nicht so, dass es mir jetzt gar keinen Spaß macht. Aber ich sitze dann halt da und denke mir so, boah, da hat jetzt wirklich viel Zeit dafür drauf gegangen, dafür, dass da jetzt keine spannende Entscheidung oder sowas anstand, ne? Also bei mir war es zum Beispiel so, wir mussten halt diesen einen Marker verfolgen quasi. Das war halt eine Person, die in der Story relevant war. Und dann mussten wir den immer bewegen, dann mussten wir hinterherlaufen, dann mussten wir wieder bewegen, mussten wir hinterherlaufen. Und das ist einfach, das ist so von der Komplexität her sehr niedrig. Ja. Ja, dann, klar, dann triggern mal Events, dann kann man mal so Story-Schnipsel lesen und so. Das ist alles ganz nett gemacht. Aber irgendwie haben sie es nicht hingekriegt, das so zu streamlinen, dass es schnell genug geht. Und deswegen bin ich so ein bisschen an dem Punkt, dass ich da sitze und denke so, boah, jetzt, um die Geschichte komplett zu erleben, die ja wirklich eigentlich ganz interessant ist, zumindest von meinem Haupthelden. Also in meinem Kopf denke ich immer so, dass der eine der richtige Held ist, ja, und der andere der Nebenheld.
Weil wir mit dem früher angefangen haben und die anderen dann später zugeschaltet haben. Also genau. Gemerkt haben, dass diese Dulli-Charaktere das nicht besser machen, das Spiel.
Ja. Und deswegen, der, mit dem ich ursprünglich gestartet bin, war natürlich auch der mir mehr gefällt, so von der Charakteridee. Und da finde ich die Story ganz interessant. Auch nicht brillant, aber ganz nett. Während der andere einfach ein kompletter generischer Lobob ist von der Story her. Und deswegen, ja, die Story ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, die zieht mich so rein. Egal, was kommt, ich will es auf jeden Fall deswegen durchspielen. Und dann steht dem entgegen halt die Spielzeit. Und deswegen wackele ich auch so ein bisschen, ne? Und ich denke mir so, naja, wenn wir es eh nicht durchspielen, Wann bricht man dann ab? Ne? Ja. Wenn man schon die Entscheidung getroffen hat, man bricht ab, dann ist ja irgendwie echt die Frage, ob man dann nicht sofort abbricht oder ob man dann sich denkt, okay, dann spielen wir jetzt halt wenigstens bis zur Hälfte oder irgendwie so, dann ist ja so ein random Punkt, den man entscheidet, wo man dann aufhört.
Genau, also für mich kommt eigentlich nur eine Frage, entweder ich gehe in die nächste Spielsession mit dem Ziel, es durchzuspielen, so, oder wir brechen es ab. Also irgendwie jetzt dann zu sein, bin ich bei dir, ne, zu sagen, okay, ja, wir spielen noch einen Abend irgendwie, das ist irgendwie Quatsch, weil dann haben wir es eh abgebrochen, dann kriege ich eh nicht mit, wie es ausgeht, das ist irgendwie dann so, das ist so wie eine Serie, noch die zweite Folge zu Ende schauen, wenn man weiß, dass man es eh nicht zu Ende schaut, das ist irgendwie Blödsinn. Ich habe halt überlegt, vielleicht höchstens noch, ob, ich habe ja wirklich einen großen Tisch, den kann ich ja noch erweitern mit den Teilen, mache ich immer für Shadows of Brimstone und trotzdem reicht der Tisch, also in seiner normalen Form, ich weiß nicht, wie breit ist der, müsste überlegen, 1,80 glaube ich, nee, das wäre nicht breit, 2,80 breit ist denn mein Tisch?
Hätte ich sogar 2,5 oder so?
Ja, vielleicht. Und das ist halt super krass, weil diese Stadterkundungsphase nimmt schon mega viel Platz weg. Die ist so ein bisschen wie bei Seven's Continent, Seven's Citadel. Du musst halt diese kleinen Minikarten anlegen. Oder wie bei, wo war die Planetenerkundungsphase auch? War das Stars of Icarus, ne? Genau, nochmal kurzer Seitenhieb in die Richtung. Also du hast halt so kleine Karten, die du auslegst. Das nimmt aber trotzdem relativ viel Platz weg, weil du halt die Stadt ja relativ groß wird, die du erkundest. Das heißt, du kannst ja auch nichts wegräumen, weil du vielleicht manchmal auch backtracken musst. Anders als bei Shadows of Brimstone. Bingo. Und aber diese Kampfphase nimmt halt auch mega viel Platz weg, weil das dann einfach ein fucking Riesenbrett ist, was du da auslegst, so Kingdom das Monster mäßig. Und zusätzlich nehmen die Charakter-Dashboards auch mega viel Platz weg. Das heißt, eigentlich reicht der Tisch gar nicht aus. Dann habe ich überlegt, ob wir es quasi auf 2 Tischen spielen, dass wir hier in dem Podcast-Zimmer/Büro irgendwie vielleicht die Stadtphase machen und dann den Kampf auf der anderen, weil dieses Auf- und Abbauen halt auch einfach so viel Zeit frisst.
Ja, habe ich auch schon überlegt, wie man das irgendwie lösen kann. Das Problem ist halt, also mein Gedankengang war sehr ähnlich, nur dass ich dachte, naja, wir können ja bei euch auf der Kücheninsel spielen. Ja, machen ja auch. Manche von unseren Hörern da draußen auch. Ja. Liebe Grüße. Und dann hätte man quasi da die Stadtphase machen können und dann auf dem normalen Tisch die Kämpfe. Das Problem ist, du brauchst deinen Charakter ja auch in der Stadtphase. Deswegen irgendwie ist es dann irgendwie immer damit verbunden, dass du dann doch Komponenten mit rüberträgst oder dass du dann halt stehend das machst, ne? Dass du dann immer zwischen den beiden Orten hin und her gehst, zwischen deinem Charakterbogen und der Stadtphase. Das ist irgendwie alles nicht so optimal. Und ja, vielleicht wenn man super aufgeräumt das macht, dass man wirklich sagt, man macht auf dem großen Tisch wirklich auf der einen Hälfte die Stadterkundungsphase und dann wirklich am anderen Ende die Kampfphase oder so. Aber da müsste man echt nochmal ein bisschen das durchoptimieren, weil so, es ist immer so nervig, weil das Problem ja auch ist, dass es nicht so ist, dass du die Stadterkundungsphase hast und dann am Ende kommt ein Bosskampf und dann ist es eh zu Ende, sondern du hast halt Stadtphase, Mittelboss, so wie heißt das, so Zwischenboss, Widerstadtphase ja, und dann der Endfight.
Oder wie das heißt, ja.
Genau. Und deswegen musst du quasi die Stadt aufgebaut lassen während des Bosskampfes, weil du danach dahin zurückkehrst. Und das ist halt der Knackpunkt, ne? Wenn das sonst, wenn du das nächste Mal, wenn du wirklich eine neue Partie startest, dann baust du die Stadt ja wieder von null auf, was auch irgendwie weird ist, dass die sich die ganze Zeit irgendwie so verändert, aber okay. Egal. Und ja, da bist du überhaupt in der Zwickmühle, ne? Und das sollte man irgendwie echt gucken, wie man das löst, um da so ein bisschen. Ja, weil es auch einfach, es ist nicht nur, dass es Zeit frisst, es ist auch einfach, irgendwie fühlt sich einfach auch mega nervig an, so. Weil dann halt, dann manchmal haben wir es halt so gemacht, wir haben die Stadt dann da liegen lassen, das Board da draufgelegt, dann hat sich darunter trotzdem natürlich alles irgendwie verwurschtelt. Oder wir haben halt versucht, es irgendwo anders zu machen und dann ist es trotzdem so eskaliert, dass es dann nicht mehr gepasst hat. Und ja, das ja, ist auf jeden Fall tricky. Also, ich muss sagen, für mich ist das so ein bisschen. Also es wirkt so, als hätte sich jemand wirklich eine sehr coole Spiele belegt mit sehr vielen Ideen, die da reingeflossen sind, die irgendwie in der, ja, so in der Theorie auch ganz cool sind. Aber es ist wieder der Moment, der bei mir fehlt, wo sich jemand hinsetzt und sagt, okay, wie dampfen wir das jetzt so ein, dass es auch wirklich gut sich spielen lässt? Und ich glaube, man hätte da Elemente halt weglassen können. Wie gesagt, zum Beispiel, dass man halt nicht diese zwei Phasen hat, ne? Also dass insgesamt, also jede Phase sich einmal wiederholt, sondern wirklich, dass man halt es aufbaut, die Stadt, sie dann abräumt, einen Bosskampf hat und der Run halt zu Ende ist. Das wäre, glaube ich, einfach logistisch so viel praktischer gewesen.
Ja, ja. Das sind auch viele andere Mechanismen, da müssen wir in der Folge nochmal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall, fehlt da das Streamlining und ja, das ist wieder so, das ist halt dieser doofe Punkt, wo ich mir denke, so, ich will halt auch nicht dahin kommen, dass ich nur durch irgendwie Story spiele, haben wir ja schon öfter auch außerhalb des Podcasts drüber gesprochen, ne? Dass ich irgendwie so in diesen Modus komme, so, ja, kick mich nicht sofort hundertprozentig weg, nächstes Spiel. Und dann ist man in so einem Modus, wo man einfach nur noch die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, als ich das erste Mal irgendwie dann als Jugendlicher so in dieses Raubkopieren reingegangen sind, man dann irgendwie 500 Spiele auf der Festplatte hat und dann einfach nur angespielt hat und nach 5 Minuten gedacht hat, naja, kick mich nicht next. Und dann ist das durch dieses Produkt einfach so super entwertet worden, dadurch, dass du halt einfach alles zur Verfügung hattest, so doof das klingt. Und ich will halt nicht hinkommen, dass es bei Brettspielen so ist, dass wir uns irgendwie auf Spiele freuen, dann spielen wir einmal und sagen, ah, nee, nächstes Spiel wird nichts. Und dann bist du in so einem Modus, wo wir Spielspielenfolge machen, wir sprechen das Spiel schlecht und dann das nächste und die haben gar nicht die Chance, irgendwie so ein bisschen anzukommen und man lässt sich gar nicht darauf ein. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass gerade jetzt auch dieses Jahr, ne, durch die Kleine und so einfach echt wir auch nicht so super viel Brettspielzeit haben und ich mir dann so denke, okay, krass, wenn wir das jetzt durchspielen, dann spielen wir das jetzt wahrscheinlich noch ein Vierteljahr oder so, wenn nicht noch länger. Ja, keine Ahnung, das ist einfach echt ein komischer Zustand.
Ja, ja, es ist, hat auch noch viele andere Aspekte, die da irgendwie mit da reinspielen, ne? Also jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, du würdest jetzt entweder mit dem Commitment reingehen, dass man schon durchspielt oder es halt einfach direkt abbrechen. Und dann nicht mehr so, also die Vorstellung, das kann man ja dann so ein bisschen ausrechnen, wie viele Wochen wir das jetzt noch spielen werden. Und dann ich mir auch so, boah, das ist aber, also da merke ich schon, da habe ich das Gefühl, so habe ich nicht so richtig Bock drauf. Und wenn dann die Alternative ist, das abzubrechen, ist natürlich auch irgendwie hart, aber es ist einfach schwierig. Bei mir geht es dann halt auch so, wenn ich halt jetzt schon merke, so richtig reizt mich das Spiel nicht, dann sitze ich halt auch da, ne, dann haben wir uns verabredet, dann steht das irgendwie an, der Termin. Und dann denke ich mir so, ja, normalerweise freue ich mich ja darauf, wenn wir uns treffen. Ne?
Das hoffe ich sehr.
Man kann sagen, da freue ich mich natürlich, dass wir uns sehen. Ne? Ich spiele gerne mit dir zusammen und so. Aber wenn dann so ein Spiel ansteht, wo ich schon weiß, weil wir uns dann konkret für das Spiel verabreden, weil wir ja gerade in dem Kampagnenspiel drinstecken.
Ja.
Und dann merke ich schon so, sitze ich am Abend davor und da denke so, ich weiß nicht, so richtig kickt es mich nicht, so richtig Bock habe ich nicht. Und das ist einfach auch ein schlechtes Zeichen. Und das, finde ich, färbt, also merke ich dann auch mal, färbt immer so ein bisschen schon die Stimmung, mit der ich dann komme. Und das macht es natürlich dann auch nicht einfacher, dass man dann dem Spiel eine faire Chance gibt. Und ist es natürlich auch dann, ne, wenn wir zu zweit spielen oder mit mehr Leuten, auch immer so ein bisschen unfair gegenüber den anderen Leuten, die dann mit mir spielen, wenn ich dann schon so latent genervt in die Session reinkomme, weil ich merke es einfach, ich bin da, also ich kann das halt nicht so gut unterdrücken oder überspielen. Und das ist halt auch so ein Faktor, der dann irgendwie mit reinspielt. Ne? Dann sehen wir uns halt schon nicht so oft wie vielleicht früher oder so. Dann komme ich halt schon her und habe nicht so richtig Bock drauf. Das ist halt auch nicht so geil. Ne? Und deswegen, ja, es ist schwierig. Aber andererseits, die Spiele einfach, ja, so einfach anzuspielen und dann links liegen zu lassen, ist halt auch nicht so geil, ne?
Andererseits muss man fairerweise sagen, 20 Stunden ist jetzt auch eigentlich, muss man sagen, über das Niveau hier raus, wo man irgendwie eine Stunde reingespielt hat und das dann wegwirft, ne? Also wir haben ja schon...
Ja, also wenn es jetzt darum geht, ob wir eine Folge dazu machen
können... Ja, das können wir, das machen wir auf jeden Fall.
Ja, yeah, nee, das weiß ich.
Das machen wir auf jeden Fall nicht. Da gibt es gar keine Diskussion.
Ich
will nicht 20 Stunden spielen, da gibt es nicht mehr Content dafür.
Ich liebe das, wenn ich nie mehr ausreden kann und die andere Person da reinquatscht und nicht mal das erkannt hat, was ich sagen will. Ne? Ja. Also ich kenne das ja auch. Manchmal hat man das Gefühl, ja, ich weiß, was du sagen willst, kommt zum Punkt. Oder ich kann das hier abkürzen und dann ist es aber irgendwas, was gar nicht das, was ich sagen wollte.
Ist doch. Ich muss lernen, dich ausreden zu lassen. Ist okay.
Ja, nee, ich wollte halt sagen, also wir haben genug gespielt, um auch begründen zu können, unsere Meinung, und zu sagen, ja, hat uns gefallen, hat uns nicht gefallen, hat uns aus den und den Gründen nicht gefallen. Deswegen haben wir es abgebrochen, kann man, glaube ich, dann auch halbwegs gut nachvollziehen, wenn wir es irgendwie 20 Stunden plus gespielt haben. Ist dann einfach, das Spiel war ja teuer und klar, du verkaufst es dann, kriegst dafür auch wieder Geld und so, aber irgendwie so richtig, ja, es fühlt sich einfach nicht so geil an, das Spiel dann schon wieder abzustoßen, ne? Weil du wirst es halt kaum, also wahrscheinlich nicht hier im Schrank stehen lassen, nee. Weil, also ganz ehrlich, wenn wir das jetzt nicht weiterspielen, dann spielen wir das nie wieder.
Ja, das ist auf jeden Fall so, und es ist halt, also ich glaube, warum es mir hier so ein bisschen wehtut, also ich merke schon, dass die Tendenz, glaube ich, in eine Richtung geht, es nicht weiter zu spielen, dann lieber das nächste Spiel anzufangen, aber es tut halt hier in dem Fall ein bisschen weh, weil es halt eigentlich kein schlechtes Spiel ist, also kein richtig schlechtes Spiel ist.
Es ist kein Stars of Icarus.
Nee, es ist wirklich nicht. Es ist kein Stars of Icarus oder viel von den anderen, die, wo wir auch mal gesagt haben, ist irgendwie unspielbar. Er hat halt wirklich seine Stärken, aber es ist halt einfach dieses Ding mit einfach 5-6 Stunden ein Szenario spielen und gefühlt passiert dann halt auch nichts, wenn das jetzt vollgepackt wäre mit Action und irgendwie 12 Kämpfen, ne, und was ich und, ne, aber und man irgendwie Story so extrem, aber naja, gut, da reden wir in der Folge drüber. Ja, also ich glaube, dann geht die Tendenz dahin, dann müssen wir uns halt überlegen, was wir als nächstes spielen.
Okay, gut, also kann ich jetzt sagen, war eine dumme Idee, das zu kaufen, Paul, hat sich nicht gelohnt.
Wir sind schlauer geworden. Genau, also das zu Kingdoms verloren, da kommt nochmal eine komplette Folge, aber jetzt habt ihr quasi live miterlebt, wie wir das ausdiskutiert haben, ob wir es weiterspielen. Auf jeden Fall eine dumme Idee, höchstwahrscheinlich, Grüße an Beckykin raus, ist Malia, Lands of Legends, das steht hier auch oben noch auf meinem Regal.
Weil wir es noch spielen wollen.
Weil wir es noch spielen wollen. Möchtest du spielen?
Ja, nee, geht so. Also ich muss sagen, als es angekommen ist, habe ich gedacht so, Mensch, cool, großes Paket. Dann habe ich den Karton genau angeguckt. Dann ging meine Laune oder meine Lust auf das Spiel so ein bisschen runter, weil es irgendwie doch so ein bisschen, naja, nicht billig aussah, aber auch jetzt nicht so super gepolished war.
Ja.
Und dann dachte ich, naja gut, ich habe gemerkt, du hast Lust, okay. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich mir Beckys Video dazu angehört habe. Beziehungsweise ich habe gar nicht so weit geguckt, weil für mich schon relativ schnell klar war, in welche Richtung auch meine Meinung geht. Weil, also das Problem ist halt, das Writing ist halt wirklich totaler Scheiß. Und ja, das ist dann mit diesen ganzen Icons ist kompliziert und so, ne, weil die ja versucht haben, die ganzen Spielkomponenten nicht mit Text auszuliefern, sondern mit Icons. Und da war, glaube ich, die ursprüngliche Idee mal, dass man es halt dann Language Independent quasi anbieten kann. Aber das Spiel ist halt viel zu komplex dafür und hat einfach 1 Milliarde verschiedene Icons, die man dauernd irgendwie nachgucken muss. Aber das ist gar nicht mein Hauptproblem. Also mein Hauptproblem war eigentlich wirklich, dass ich dieses Intro-Text von der Story gelesen habe, oder beziehungsweise Becky hat ihn mir netterweise in seinem Video vorgelesen. Und ich habe gedacht so, boah, nee. Also das, nee, wirklich nicht. Das klingt einfach nur scheiße.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, mein Kleinanzeigenpreis ist auf 70€ oder so runter und das will einfach niemand haben, oder vielleicht ist es mittlerweile sogar ausgelaufen. Ja, ich sehe auch nicht, dass wir das spielen. Da ist mir momentan meine Zeit auch zu schade, muss ich sagen. Ich glaube, wenn wir, ja, wie gesagt, in 1-2 Jahren wieder, wenn wir ein bisschen mehr Zeit ist, wenn wir irgendwie wirklich einmal die Woche länger spielen würden und so, wie gesagt, da wird es ja wieder hinkommen, dann ist das, glaube ich, was anderes. Aber jetzt gerade in meiner Zeit irgendwie, dann gehen wir beide schon mit so einer negativen Stimmung rein und es wird uns dann auch nicht überzeugen, glaube ich. Ich glaube, das bringt nichts. Das ist dann irgendwie auch unfair dem Spiel gegenüber.
Ja. Ja, ich glaube, aber für 70€ würde ich es nicht verkaufen. Du hast aber schon 250 plus bezahlt, oder?
Nee, ganz so teuer war das nicht.
Also dann würde ich halt denken, dann lässt es halt auf dem Schrank stehen. Ne? Du hast ja gerade alles umgebaut, hast ja jetzt Platz. Hier sind sogar noch leere Fächer in dem Regal. Ja,
auf jeden Fall.
Und dann kannst du es ja erst noch hier stehen lassen.
Ich glaube, mit Versand, ja, wahrscheinlich. Mit Wetter und Versand wahrscheinlich um die 200€, ja, stimmt schon. Ja. Ja, das ist so. Genau, dann kann man es irgendwann mal nochmal reinspielen, wenn man Lust und Zeit hat.
Ja, weil in der Theorie müsste es uns eigentlich gefallen, ne? Es ist auch ein Kampagnenspiel mit Story und ja, so ein Dungeon-Crawler-mäßigen Gameplay, was eigentlich auch ganz nette Ideen hat, ne? Es hat diesen Stealth-Modus, dass man quasi in den meisten Dungeons, glaube ich, erstmal so schleichend unterwegs ist und erst, wenn man entdeckt wird, geht dann der normale Kampf los. Aber es, ja, weiß nicht, es sieht irgendwie einfach nicht so richtig cool aus. Würde mich auch mal interessieren, wenn ihr da draußen uns hört und das selber schon gespielt habt. Ich habe bisher sehr wenig davon bei uns in der Community wahrgenommen.
Ja.
Wenn ihr das irgendwie gespielt habt, sagt gerne mal, ob es euch irgendwie richtig gut gefallen hat und ihr uns empfehlt, es doch irgendwie mal zeitnah zu spielen, oder ob ihr uns eher darin bestärkt, dass das vielleicht nichts für uns ist.
Ja, das ist ein guter Punkt, würde mich auch interessieren. Genau, Malia, Lens of Legends, ist, wie gesagt, auch erst vor kurzem hier angekommen, sollte ursprünglich mal ausgeliefert werden im Juli 23.
Deswegen war es auch so günstig, weil einfach todesverzögert ist.
Ne? Das ist einfach 2,5 Jahre wieder, ne? Das nächste, Kinfire Chronicles. Da haben wir eine Folge zu.
Ja, es sieht wirklich immer noch sehr hübsch aus. Und das ist ja auch so ein Ding, wo ich immer mal wieder Leute sehe, die das spielen. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob wir das zu früh abgebrochen haben. Aber es war wirklich, also nicht so unser Ding. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum es das so...
Warum es das nicht gefallen hat, ja, weil das... Also erstmal muss man ja fairerweise sagen, das ist ja jetzt nicht Kanon, unsere Meinung. Es gibt auch bei uns auf dem Discord ja immer wieder welche, die positiv darüber berichten und die das Spiel wirklich gut finden. Es war ja auch wirklich nicht schlecht. Es hatte ja schon so ein bisschen seine Elemente, vor allem die Stadt, diese Exploration-Phase mit so einer Map, wo man so langlaufen konnte und so, wo man so ein bisschen beschreiben konnte. War dann beschrieben, keine Ahnung, ich bin bei den Kirchturm und dann laufe ich von da nach Süden und dann konnte einer auf der Karte verfolgen und so. Das war wirklich ganz cool. Da gab es echt coole Ideen. Aber das Problem war einfach, dass dieser Kampf so super mit Rundenlimits gearbeitet hat. Und ich erinnere mich dann auch an Bosskämpfe, wo man irgendwie 5 Runden Zeit hatte und dann haben die letzten 2 Schritte gefehlt zum Ausgang. Und das ist ja einfach so eine Mechanik, die uns einfach überhaupt nicht gefällt. Ne? Du machst den Bosskampf, du nutzt den Boss weg, oder ich weiß nicht, ob es der Bosskampf war, ist ja auch egal, du nutzt alle Gegner weg, bist eigentlich fertig und irgendwie fehlen dir aber 2 Schritte und das Rundenlimit sagt einfach, der Kampf ist vorbei. Und du denkst so, aber warum denn? Ich habe es doch geschafft. Und das war bei dem Spiel ganz, ganz extrem so, dass das so super puzzelig war. Und das hat uns beiden einfach nicht besonders gefallen.
Ich glaube, du verwechselst das gerade. Kann sein, dass du mit Fateforge schon wechselst? Weil
du
auch
hast
diese
recht.
Map und so, das ist alles aus Fateforge.
Ja, du hast recht. Ich habe es total verwechselt. Das stimmt. Kinfire Chronicles war das mit dem Book, wo man in dem Buch gespielt hat, ne?
Genau, und diesen coolen Acryl-Standys.
Stimmt, und jetzt erinnere ich mich wieder. Da musste man doch so Token rausziehen aus dem Beutel, um die...
Stimmt, das war ja.
Genau, ja, du hast recht, ich habe es total verwechselt. Ja, vergesst alles, was ich gesagt habe. Das war Fateforge.
Das war, genau, also Fateforge hat uns ja auch nicht gut gefallen. Also das fanden wir wirklich schlecht.
Ja.
Also zumindest den Kampfpart fanden wir wirklich schlecht. Klar, das mit der Stadtphase und so. Die Story war eigentlich auch ganz nett, aber also mechanisch hat es gar keinen Spaß gemacht. Kinfire war mechanisch gar nicht so schlecht. Es war irgendwie einfach nur so ein bisschen seicht. Weiß ich gar nicht, ob es das unbedingt trifft. So habe ich zumindest in Erinnerung. Ne? Diese Maps, auf denen man gekämpft hat, in diesem Szenariobuch, waren nicht groß. Das waren immer nur so maximal 10 Felder, wenn überhaupt, auf denen man sich bewegen konnte. Und dann waren da auch nicht viele Gegner. Es waren meistens so eine Art Bosskämpfe. Und die waren zwar dann dadurch sehr abwechslungsreich, weil wirklich jeder Kampf wieder neue Gegner waren und dann auch wieder mit frischen Standees und anderen Fähigkeiten und so. Aber so richtig tief hatte ich das nicht in Erinnerung oder hab ich nicht in Erinnerung. Aber so richtig den Finger in die Wunde legen, warum wir das dann, also wir haben das ja relativ früh abgebrochen. Das ist ja nicht so super lang, die Kampagne, aber wir haben das nach 5 Kämpfen oder sowas, glaube ich, abgebrochen. Also so nach 2 Abenden oder so. Und ich kriege nicht mehr so richtig zusammen, warum. Ob wir da einfach saßen und es uns ein bisschen zu langweilig wurde. Weil, ja, also da, ne, also bei Fateforge, glaube ich, ist die Meinung im Internet auch größtenteils eher in Richtung negativ. Während ich bei Kindfire das Gefühl habe, dass sie tendenziell eher positiv ist. So nehme ich zumindest wahr. Ist natürlich auch mal so eine Frage von der Bubble und so, ne? Aber das ist mein Eindruck.
Ja, nee, ich krieg's auch nicht mehr. Ich kann den Finger auch nicht mehr in die Wunde reinlegen. Müsste ich selber unsere alte Folge nochmal hören. Krass, ich dachte eigentlich, ich habe ein ganz gutes Bild von den Spielen und was da... Aber hier habe ich es wirklich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich erinnere mich dran, wie wir das gespielt haben, an das Buch und so, und dass es uns Artstyle-mäßig auch ganz gut gefallen hat. Ich glaube auch, es war uns mechanisch zu dünn. Das ist auch die beste Erklärung, die ich habe. Andererseits 20 Stunden ist auch nicht so viel.
Ist nicht so viel, so wenig, was?
Ja, ist jetzt, also 20 Stunden, das ist für ein Spiel, das durchzuspielen, eigentlich jetzt auch nicht so super lang, ne?
Woher kommen die 20 Stunden? Hast du jetzt geguckt?
Das steht hier. 20 Stunden Epic Gameplay.
Ah, okay. Ja, gut, dann wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir so ein Drittel oder so durch die Story durch waren.
Ja.
Ja. Aber nicht, das ist egal, ist ja auch
gut,
nicht also,
ist
zu lange her.
Ist jetzt auch
genau,
wurscht.
Also ja, sah irgendwie auf jeden Fall sehr cool aus und ist eigentlich schade, dass es nicht
mehr
gezählt
hat. Ne?
Hat
ja, ist eigentlich so ein Spiel, was wir eigentlich ja ganz gerne mögen, dass man nicht ewig lange Kampagnen spielt. Okay.
Ja, ich frage mich so ein bisschen im Nachhinein, ob das so eins ist, wo wir zu früh aufgehört haben.
Vielleicht, ja.
Weil wir auch gerade in so einer Phase waren, wo wir coole Alternativen hatten und deswegen dann zu früh die Reißleine gezogen haben. Oder ob es einfach nur so lange her ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wie es sich angefühlt hat, dass es einfach mega langweilig war und es eine gute Entscheidung war, es nicht weiterzuspielen.
Wir sollten mal dieses eine Exploration-Spiel spielen, wo man mit so einem Boot durch die Gegend fährt.
Das kauft mir ja keiner ab, leider. Und jetzt neulich stand ein Kumpel da und meinte so, komm, lass das mal spielen. Meinte ich so, nee, das ist wirklich nicht geil.
Bin der Schweiß.
Kannst du mit Paul spielen, der will das auch nochmal ausprobieren. Und er meinte, ja, warum steht es an deinem Regal? Dann meinte ich so, das ist das Fach mit den Sachen, die ich verkaufen will. Er meinte, ja, aber das sieht doch so cool aus, diese Schachtel. Weißt du, ja, ich weiß.
Ja, Winter Twice.
Ja, nee, also Sleeping Gods, nein.
Ja, aber die Schachtel sieht wirklich cool aus.
Ja, die Schachtel ist mega schick. Aber ich hatte ja wirklich gehofft, dass ich so für 200 Euro weiterverkauft bekomme, weil das ja mit den ganzen Expansions in der Kickstarter Deluxe Edition ist. Und es gibt auch gar nicht viele Leute, die das überhaupt verkaufen, also in der Edition. Aber es will einfach auch kein Mensch haben.
Wir machen so ein Package, Malia plus Sleeping Gods, 500 Euro. Wer, der Erste, der uns schreibt, kriegt es ohne Probleme. Versand übernehmen wir. Das ist bei Malia schon 250 Euro, weil das ist wirklich ein dicker Karton.
Ja, also großer Karton ist es auf jeden Fall, das ist so.
Okay, dann geht's weiter mit Dungeon Universalis. Komm, Dick.
Oh Gott.
Ich glaube,
ist das die erste Kampagne, du merkst das? Oder ist das
die
schon
zweite, die... das ist die zweite.
Ah, okay. Ja. Das, was schon angekommen ist, was wir aber noch nicht gespielt
was
haben.
Was da rechts hinter dir noch original verpackt steht, ja.
Ja, Gott sei Dank. Ja, also Dungeon Universalis hat mich ja wirklich überhaupt nicht überzeugt und deswegen bin
Hattest
ich auch...
Hattest du so wenig Spaß damals?
Ja.
Krass.
Also es ist wirklich so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, das hat jemand gemacht, der mal vielleicht Dungeons & Dragons Game Master war und dachte, naja, da kann ich auch ein richtiges Spiel draus machen. Und dann einfach, das fühlt sich einfach an, wie jemand, der das so an einem Wochentag vor einer D&D-Session noch schnell irgendwie zusammengepuzzelt hat. Mechaniken greifen nicht ineinander, Story ist völliger oberflächlicher Schrott. Und also ich fand es wirklich, also es war wirklich gar nicht geil.
Okay, krass.
Ja, es ist so spannend, weil du fandest es ja echt gut, ne?
Ja, also echt gut. Wir haben es ja am Ende darauf gehört, weiß nicht, aber ich fand das schon irgendwie faszinierend, weil es schon... ja, einfach ein dickes Ding ist mit irgendwie, weiß nicht, verschiedenen Locations, die man auf der Map besuchen kann und verschiedenen Gebäuden in den Städten und dann verschiedenen, ganz viel verschiedenen Klassen und ganz viel verschiedenen Monstern. Und klar kann man dann auch sagen, ja, ist halt irgendwie Content Creep, aber ich finde nicht, dass das wirkt wie so ein hingerotztes Spiel, sondern da steht ganz, ganz viel Liebe drin. Ich bin auch in der Facebook-Gruppe drin, das ist ja so ein spanischer Designer, der das wirklich lange designt hat und es hat auch eine, also jetzt nicht in der Größe von Shadows of Brimstone, ne? Also ungefähr ein Hundertstel oder so, ne? Aber es hat auch eine aktive Fan-Community, es hat ein Online-Tool und so. Also ich finde schon, dass das wie ein sehr, sehr liebevoll gemachtes Spiel und eher so ein Liebhaberprojekt aussieht. Und ich würde es einfach gerne nochmal spielen und irgendwann, also wir müssen das jetzt dieses Jahr nicht machen, keine Angst, aber irgendwann würde ich das gerne schon nochmal ausprobieren, weil ja, ich da einfach nochmal so ein, ich würde es einfach gerne nochmal ausprobieren, Punkt.
Ja, also mir geht es ja gar nicht darum, dass ich sagen will, dass es irgendwie ein Cash-Grab war oder dass das nicht mit Liebe gemacht wurde, sondern ich glaube halt, das Problem ist da halt wirklich das Wort Feature-Creep, was du gerade angesprochen hast. Da ist einfach so viel Gedöns drin, dass das eine einzelne Person halt nicht realistisch hinbekommt, das so zu polischen wie andere große Spiele, die wir spielen. Und das ist ja auch vollkommen fein, ne? Also wenn es eine einzelne Person macht oder selbst wenn es ein kleines Team ist oder so, dann ist das ja auch in Ordnung. Das ist ja, also irgendwie muss es ja auch Menschen möglich sein, das überhaupt zu leisten. Aber ich denke mir dann halt lieber, dann reduziere halt den Umfang und mach den Part, den du halt dann schaffst, richtig gut, als irgendwie alles so, ja, halt so irgendwie Larifari hinzumrotzen, weil ich fand schon, dass es sich an vielen Stellen halt wirklich einfach also angefühlt hat, als würde es nicht funktionieren. Ich erinnere mich an diese eine Mission, wo irgendwo, ich glaube, jemand aus dem Gefängnis rausboxen mussten und dann war das vom Movement her einfach schon quasi rechnerisch so gut wie gar nicht möglich und das hat sich einfach nicht gut angefühlt.
Ich habe aber, ja, das stimmt, die eine Mission habe ich auch noch im Kopf, aber da war noch eine andere Mission, wo wir so eine Burg infiltrieren mussten und die war richtig cool, die habe ich richtig cool in Erinnerung. Da konnte man irgendwie verschieden durch das Haupttor durch oder sich die Mauern hochklettern und da hat man da die Wachen irgendwie heimlich ausgeschaltet. Also ich habe da auch gute Erinnerungen dran. Ja, alles gut. Ich glaube nicht, dass, wenn wir das nochmal spielen, wir zu dem Fazit oder auch ich zu dem Fazit kommen und sage, Mensch, das ist irgendwie das bestgepolischte Spiel aller Zeiten. Das ist auf jeden Fall rumpelig gewesen, aber ich fand, das hatte trotzdem seinen Charme und es gibt ja auch andere Spiele, die rumpelig sind, die uns Spaß gemacht hatten. Ja, alles gut. Es steht hier auf jeden Fall, ich würde es irgendwann gerne nochmal ausprobieren. Ich weiß, dass da jetzt irgendwann auch wieder eine Kampagne kommen soll, habe ich in der Gruppe gelesen. Also das Ding lebt auf jeden Fall. Irgendwann würde ich gerne nochmal wieder reinspielen, Dungeon Universalis. Hat aber ein bisschen Zeit, keine Angst.
Ich habe gerade mal nebenbei geschaut, was bei BoardGameGeek so die Bewertungen sagen. Es ist natürlich absolut faire Bewertung von 8,7 Punkten bei BoardGameGeek. Und halt natürlich die ganzen Zehner sind halt alle Leute, die sagen, all in gebackt.
Ja, das war's.
Ich habe folgende Sachen, aber halt keinerlei Info darüber, warum das Spiel gut ist. Und dann so ein paar...
Will update after play.
Ja, nicht mal das.
Juli 23.
Ne, aber dann auch so Bewertung. 1 von 10 Punkten. Figures are horrible. Also, ich bin ja schon jemand, der Minis sehr wichtig findet, aber das ist ja wirklich stupid.
Okay, das ist wirklich stupid, ja.
Naja, okay. Ja, okay, also wir werden es irgendwann nochmal spielen. Ich weiß, dass ich da nicht drumherum komme und der Vorteil wird halt sein für mich, da freue ich mich dann halt drauf, dass wir die Folge irgendwann dazu aufnehmen und wir es dann nochmal gespielt haben, die meine Erfahrungen frisch sind und ich dann besser begründen kann, warum es wirklich einfach kein gut gemachtes Spiel ist. Und dann ist das Thema hoffentlich auch abgeschlossen danach.
Also dann kommt das irgendwann 2 Jahre später nochmal, wie bei Sleeping Gods, und dann ist es abgeschlossen.
Geil.
Dann Osworn, Into the Deepwood. Osworn ist einer der großen, ich weiß nicht, der Big Four, wollte ich sagen, Boss-Battler, keine Ahnung, was die so die großen Boss-Battler sind, die irgendwie man kennen sollte. Kingdom, Death Monster, Osworn. Was gibt's noch mehr?
Townsfolk Tassel.
Townsfolk Tassel. Würde ich nicht zu den Big Four zählen. Ich weiß auch nicht, ob es vier sind. Keine Ahnung, wie ich darauf komme.
Ja, weil
du nicht
auf vier kommst, aber Townsfolk Tassel ist schon einer der größeren Boss-Battler.
Ist schon einer der größeren
Es gibt einfach nicht so super viele Boss-Battler. Hier noch Primal würde mir noch einfallen. Ja, das ist auch groß.
Ja.
Da hört es bei mir langsam auch schon auf. Also ja. Klar, Grimcoven jetzt, aber das ist noch relativ neu.
Ja, genau, von den Klassikern. Ja. Genau. Also auf jeden Fall einer der bekannteren großen Boss-Battler, bin ich damals drin gewesen. War, glaube ich, auch schon, war das der Reprint damals
ja,
schon?
Ja, ich bin ziemlich sicher, dass der Reprint war.
Ja, ich meine auch. Und genau, haben wir eine Folge zu, haben wir auch relativ ausführlich gespielt. Hat uns am Ende ja nicht so überzeugt, weil wir vor allen Dingen warum hat uns das eigentlich nicht überzeugt? Ich muss gerade mal überlegen. Die Storyphase hat irgendwie einfach sehr lang gedauert.
Genau, die Storyphase war sehr lang und es war schon irgendwie insgesamt eine interessante Geschichte, die war auch okay geschrieben, meine ich, aber es hat sich wirklich einfach mega gezogen. Ne? Dann hat man halt wirklich viel Text gehabt, dann einen einzelnen Bosskampf. Ich glaube, ich fand es ja auch nochmal deutlich schlechter als du.
Ja.
Du hast, glaube ich, das Problem mit der Progression gehabt. Das hatte ich, glaube ich, so ein bisschen gekillt.
Stimmt, das war
und mir hat so das Gesamtpaket eigentlich insgesamt nicht so gut gefallen. Die Geschichte fand ich noch ganz nett, aber ja, also mir haben auch die Kämpfe nicht wirklich gut gefallen.
Ja, nee, das Kämpfen hat nicht so Spaß gemacht, wie es Spaß machen müsste. Stimmt, die Story an sich habe ich jetzt noch in Erinnerung. Da waren ganz coole Sachen dabei. Und ja, die Progression war halt so eine super gerailroadete Progression, wo du genau wusstest, irgendwie nach dem Kampf kriegst du das auf dich perfekt abgestimmte kleine Mini-Erfahrungspaket. Und links und rechts war irgendwie überhaupt kein Weg da dazwischen. Das hat sich irgendwie nicht so belohnt angefühlt. Stimmt, das hat mich auf jeden Fall gestört. Ja, und das Kampfsystem hat einfach nicht so, hat bei uns, glaube ich, beiden nicht so gezündet. Es hat ja so ein System, wo man so cycelt, also ne, wo Karten einen gewissen unterschiedlichen Cooldown haben und dann quasi jede Runde so ein Cooldown runtergeht und dann gibt es noch ein paar Mechaniken, wie man den beschleunigen kann. Und das hat mich auch jetzt nicht so super gekickt, ich glaube.
Also die Cooldown-Mechanik war, glaube ich, nicht, dass das mir nicht gut gefallen hat. Ich glaube, die war in der Theorie ganz gut. Es war fast ein bisschen zu komplex mit diesen, du spielst eine Karte auf einen Cooldown-Slot und dann bewegen sich irgendwie alle weiter oder irgendwie so in der Richtung.
Ja, genau.
Ich glaube, was mich abgefuckt hat, war diese Mechanik mit diesen Aktionspunkten. Die waren halt erstens durch diese hässlichen, typischen Brettspiel-Kristalle. extra Premium. Diese Cubes symbolisiert. Aber das Problem war eigentlich, dass es so viele waren. Und du hast pro Zug irgendwie irgendwas zwischen 8 und 10 von diesen Aktionspunkten. Was erstmal super cool klingt. Du kannst halt irgendwie 10 Aktionen machen. Aber die meisten Aktionen haben halt irgendwie 3+ Punkte gekostet.
Ja.
Und dann war das immer so ein bisschen, ja, irgendwie so. Die Zahlen waren einfach zu groß. Das hat irgendwie gar nicht sich geil angefühlt. Und gerade das Bewegen war dann immer so, es hat sich so bestrafend angefühlt, sich bewegen zu müssen, weil jeder Step, den man gegangen ist, einen Aktionspunkt gekostet hat. Und gerade die Nahkämpfer haben dann halt irgendwie 2/3 ihrer Punkte meistens verbraucht, um wieder an den Boss ranzulaufen, weil die Bosse die auch dauernd irgendwo weggeschubst, rangezogen oder irgendwas haben, sodass du nicht angreifen konntest.
Ja,
und dann standen die Fernkämpfer hinten und haben dann immer ihre 10 Punkte in den Fernkampf gesteckt und einfach nur geschossen. Das hat sich einfach alles nicht so gut angefühlt. Und deswegen, ja, war auf jeden Fall cool, dass wir das gespielt haben und ist jetzt auch nicht so, dass ich die Zeit bereue im Gegensatz zu manchen anderen Spielen, aber bin ich mir zumindest sehr sicher, dass es eine gute Entscheidung war, das abzubrechen.
Ja, nee, ich auf jeden Fall auch. Und trotzdem hat, muss man auch fairerweise nochmal sagen, als das Thema eine große Fan-Community da draußen und viele, die das auch hart abfeiern, uns hat es nicht so extrem gekickt, dass wir es durchspielen wollten. Genau, insofern habe ich es aber auch nicht bereut, das gebackt zu haben, muss ich sagen, weil das ja, wie gesagt, ist ein Spiel, ich finde, das kann man mal gespielt haben, wenn man irgendwie in dem Brettspielbereich Content Creator unterwegs ist. Hat uns auf jeden Fall nicht dümmer gemacht, das gespielt zu haben. Was ich sehr bereue, das gebackt zu haben, ist Elden Ring. Da bin ich, glaube ich, all in mit 400, was hat das all in hier? All in Pledge, 364 Pfund und dann noch mit Wett und Versand, also 450 Euro habe ich da, glaube ich, bezahlt. Bin ich all in rein. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ist ja nicht mal so, dass ich jetzt Elden Ring super mega abgefeiert hätte, noch das Steamforge Games irgendwie super tolle Renommee hatte. Deswegen ist das, glaube ich, eins der wenigen Spiele, was hier angekommen ist und was ich direkt in dem Originalkarton wieder weiterverkauft habe. Zum Glück auch, glaube ich, relativ plus minus null am Ende des Tages.
Ja, super crazy, ich weiß auch nicht. Also das ist auch so ein Ding, wo ich auch hier saß und dachte so, aber warum, Paul? Weil ich weiß noch, weil es ist natürlich, also die Videospielvorlage ist natürlich ein Riesenerfolg gewesen.
Ja.
Und die ist natürlich auch logischerweise viel früher erschienen als das Spiel. Und ich weiß noch, als die rauskam, das war noch in der Zeit, wo wir in Isernhagen gewohnt haben, bevor wir hierher gezogen sind.
Ja.
Und da waren wir auch nacheinander gewohnt, aber da war natürlich unser Fokus noch mehr so auf Videospiele. Und ich weiß noch, dass ich mir das damals gekauft habe und dachte, ach Mensch, da vielleicht komme ich jetzt mal in diese Dark Souls oder Souls Games rein, Souls Likes. Und dann habe ich es kurz gespielt, dann hatte ich ja so mega Performance-Probleme und dann hast du plötzlich gesagt, du spielst das. Und ich dachte, das passt überhaupt nicht zu dir, Paul.
Das ist so ein Spiel.
Das ist einfach gar nicht deine Art von Spiel. Erstens halt komplett Singleplayer, dann wirklich, also natürlich auch entsprechend lang und auch so von dieser der Progression-Art einfach nicht dein Stil. Dieses irgendwie Grinden von Ressourcen und so. Also, weiß nicht, wir hätten früher irgendwie mal WoW zusammen spielen können, da hättest, ne, da habe ich ja Spaß dran gehabt. Und das war dir immer zu grindy und zu zäh und so. Und deswegen, ich dachte, also, hä, Paul spielt jetzt Elden Ring und dann wollten wir es einfach zusammenspielen, aber es lief halt bei mir nicht. Ich hatte halt einen AMD-Prozessor und das hatte am Anfang halt so einen Bug, dass es halt mit den modernen AMD-Prozessoren einfach
nicht. Da hast du dann auch versucht, mit dem Steam Deck zu spielen. Da hast du deinen super Premium, wassergekühlten, mega geilen PC und das funktioniert darauf nicht. Und dann spielst du das auf dem Steam Deck.
Ja.
Das ist richtig.
Ja. Und Potato. Ich dachte halt, es muss einfach jeden Moment kommt jetzt der Patch, der das behebt. Und das hat irgendwie, ich weiß nicht, 2 oder 3 Monate gedauert. Und das war halt genau der Zeitraum, in dem du es gespielt hast. Und dann, als ich dann wieder spielen konnte, dann hätten wir ja auch mal zusammenspielen können. Das hat ja so einen halben Koop-Modus. Du kannst halt die Bosse quasi gemeinsam kämpfen, kannst halt jemanden so beschwören, damit er dir hilft. Und dann kannst du gemeinsam gegen den Boss antreten. Aber ansonsten kannst du halt nicht gemeinsam erkunden. Und ja, da warst du halt schon über den Punkt drüber. Da hat es nicht mehr so Bock. Da dachte ich so, ja, okay, ich bin nicht überrascht einerseits, andererseits halt schon ein bisschen schade. Und du hast ja auch so ein bisschen gewartet mit dem Spielen, weil du dachtest, wir spielen zusammen. Und deswegen warst du ja auch gar nicht so weit. Aber irgendwie, also ne, war dann halt, also war die Luft so ein bisschen raus. Dann kam der Koop-Mod raus, wo man ja wirklich das ganze Spiel kooperativ spielen konnte. Das haben wir mal einen Abend gemacht.
Das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich weiß
nicht, warum. Das war halt so geil. Das
hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
Genau, das war genau das, was ich von vornherein erwartet habe, was du zu Elden Ring sagen würdest. Aber du hast halt vorher irgendwie halt 15 Stunden alleine gespielt. Ja. Und da war dieses Feeling dann nicht da. Und dann dachte ich halt so, okay, liegt es nur daran, dass du mit zusammenspielst? Macht es einfach deswegen gerade keinen Spaß? Aber ja.
Sag es mal zu Ende, bitte.
Aber sagen, deswegen haben wir es halt auch wirklich so gut wie gar nicht zusammengespielt.
Ich glaube, ich muss so ein Spiel spielen mit so einer kindlichen, also ich bin bei den Videospielen noch, ne? Aber im Brettspiel eigentlich genauso, mit so einer kindlichen Naivität. Und kennst du das, wenn man einmal bei einem Spiel hinter den Vorhang schaut, dass dann die ganze Immersion zusammenbricht? Und das ist bei mir bei Elden Ring passiert, weil ich irgendwann mal dann in dieses Rabbit Hole rein bin, habe ich da ein paar YouTube-Videos geschaut, weil du natürlich dann auch guckst, ne, was gibt's für Tipps, weil das Spiel ist ja einfach super hart und haut ja links und rechts rein in die Fresse rein, ne? Und dann guckst du ein bisschen Tipps ein, neu bei Elden Ring und was musst du beachten? Und dann bin ich irgendwann auf so ein YouTube-Video gestoßen, wie man halt diese, wie heißt die Währung, die man kriegt? Die XP-Währung?
Na, es sind keine Seelen bei Elden Ring,
ja, heißen wir anders. Ist ja auch wurscht. Also gibt es so eine XP-Währung und die Mechanik ist, wenn du halt stirbst, dann droppt die XP-Währung da auf den Boden, wo du gestorben bist. Aber alle Gegner spawnen auch wieder. Das heißt, du musst dich dann in der Mission oder in der Location, wo du bist, wieder da durchkämpfen. Und wenn du dann vorher stirbst, was nicht so unwahrscheinlich ist, weil das Spiel ist sehr hart, dann ist halt alle XP weg, die du hattest. Außer du speicherst sie irgendwie zwischendurch irgendwo oder passt sie dir auf ein Konto. Keine Ahnung. Irgendeine Mechanik hat das, habe ich die falsch erklärt?
Weiß ich gerade nicht. Also früher gab es es auf jeden Fall. Ich kann, das ist auch zu lange her.
Aber wenn du uplevelst und dann hast du sie quasi fest. Aber wie gesagt, wenn du sie halt nicht zwischendurch gespeichert hast, sind die halt weg. Und irgendwie bin ich halt auf so ein Video gestoßen, wo man halt, weil das Spiel ist ja so riesig groß und ja auch verbuggt, nicht nur mit AMD-Prozessoren, sondern sonst, wo es halt so eine Stelle gab, wo man irgendwie diese Dinger farmen kann. Gut, da gibt es irgendwie so einen großen Gegner, der macht irgendwie ganz viel XP und der ist irgendwie unten in so einer Schlucht und dann kannst du halt von oben immer runterschießen und dann kriegst du ganz viele Seelen, weil der halt dann buggt und nicht hochkommt so. Und es ist natürlich auch richtig dumm, das zu machen, aber ich habe es halt gemacht und das hat halt mein komplettes Spiel gekillt, weil ich dann halt einfach dann diese Wertigkeit dieser Seelen oder wie auch immer die heißen, halt einfach komplett weg war, weil ich dachte, oh wie cool, dann kann ich einfach mal 10 Level hochleveln und bin dann ein bisschen besser, aber das Ergebnis war halt, dass das einfach seinen kompletten Reiz verloren hat. Und dann habe ich halt aufgehört und dann kamst du und dann habe ich das Spiel halt gespielt und dachte so, nee, es kickt mich einfach nicht mehr. Und es ist halt so dumm, weil ich es mir halt einfach selber kaputt gemacht habe. Ja, das ist meine Elden Ring-Videospielgeschichte.
Ja, bei mir war es halt einfach, also ich bin da auch nicht viel weiter gekommen als du, weil ich habe es nämlich erst auf meinem Gaming-PC gespielt. Da hatte ich halt diesen Mikroruckler, das ist wirklich halt alle, weiß ich, 5 bis 10 Sekunden ist es halt für eine halbe Sekunde eingefroren. Und das geht bei dem Spiel nicht. Du hast wirklich keine Chance, irgendeinen Boss so zu legen. Und dann habe ich es halt auf dem Steam Deck gespielt. Auf dem Steam Deck lief es okay, so mit so 20 bis 30 Frames. Für Steam Deck super beeindruckend, aber jetzt auch nicht so die super Experience, ehrlich gesagt.
Ja.
Dann habe ich es mir noch für die PlayStation 5 gekauft. Dann habe ich es auf der PlayStation 5, aber musste ich ja von vorne anfangen, weil natürlich der Spielstand nicht übertragbar war. Dann habe ich da nochmal neu angefangen, habe es da wirklich auch relativ weit gespielt. Und dann ging es irgendwann auf meinem PC wieder. Und dann stand ich jetzt vor dem Dilemma, wo spiele ich es jetzt weiter? Dann haben wir es am PC zusammengespielt, dann hat es da nicht gekickt und dann habe ich auch aufgehört.
Oh Mann, ey.
Also von daher, das ist auf jeden Fall keine Erfolgsgeschichte gewesen beim Videospiel. Und dann hast du mir halt irgendwann, weiß ich nicht, ein Jahr später oder wann die Kampagne lief, erzählt, dass du all in das Brettspiel gebackt hast. Und ich dachte so, aber warum, Paul?
Ja, ja. FOMO. Nee, FOMO. Ja, also ja. Ein Klassiker von irgendwie einem Monat, wo nicht viel los war. Ja, dann siehst du so ein Spiel, was so abgeht und alle gehen drauf und alle hypen und lässt sich einfach anstrecken von dem Hype, was einfach Quatsch ist, weil Steamforge Games noch nie gute Spiele gemacht hat. Und ja, es mich auch gar nicht so gekickt hat, die IP. Also selbst das Spiel, das Videospiel für dich hat schon seinen Reiz. Ich kann das voll nachvollziehen, wieso man da reingeht. Aber die Welt an sich und so, das ist ja schon ein ziemlicher prätentiöser Scheiß. Also es ist ja
dünnes Eis hier.
Ja, ganz dünnes Eis, tut mir leid. Aber ich weiß, da gibt es ganz viel Lore unten dran. Aber das ist jetzt ja an sich jetzt nicht so eine super krass. Also ich weiß, das ist eine ausgearbeitete Welt. Aber es gibt, glaube ich, schon ausgearbeitetere Welten. Und es hat mich jetzt nicht so storymäßig reingezogen. Ich habe ja auch schon ein paar Story-Dinger da gespielt und so. Aber ja, weiß nicht. Also naja, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Es war einfach dumm.
Ja, ich glaube halt auch. Es ist so ein Spiel, was sowohl mechanisch als auch storytechnisch erwartet, dass der Spieler sehr viel investiert, damit er irgendwas zurückbekommt. Und ich glaube, es gibt einfach Leute, bei denen ist dann so ein Belohnungseffekt, der dadurch entsteht, dass du halt so viel reingesteckt hast, fühlt es sich umso belohnender an, dass du dann halt dabei rausholst. Und das musst du sowohl halt bei der Geschichte machen, um so die ganzen Snippets, die irgendwo mal irgendwo versteckt sind, irgendwie mal Charaktere, die du irgendwo triffst, die dann wieder so ein kleines bisschen der Story ja dir verraten. Und wenn du das dann mit viel Aufwand alles zusammenpuzzelst und das irgendwie so langsam dieses ganze Wirrwarr von Gedöns irgendwie Sinn ergibt, dann ist das bestimmt ganz cool. Aber für mich ist dann halt so, wenn ich, also bei mir ist der Effekt eher umgekehrt. Wenn ich so viel Zeit reinstecken muss, dann bin ich eher frustriert, wenn dann am Ende der Reward nicht so gigantisch ist. Und ich habe nicht das Gefühl, ehrlicherweise, dass die Geschichte von Elden Ring mit der ganzen Background-Story jetzt so viel besser ist als in anderen, also in anderen Videospielen. Also in anderen Videospielen mit guter Story, ne?
Ja.
Und dann denke ich immer so, boah, da so viel jetzt da reinzustecken, das, bei mir passt das einfach nicht. Bei mir geht diese Gleichung einfach nicht so auf.
Ja. Und einfach ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, genau. Das sind wir einfach nicht so Zielgruppe für.
Plus, der Artstyle ist halt auch einfach überhaupt nicht meins. Ne? Das ist ja auch so ein totales Geschmackssachending. Und deswegen hat mich auch das Brettspiel nicht so gekickt, weil diese ganzen Kreaturen natürlich aus dem Videospiel übernommen sind und die finde ich ja einfach nicht geil. Und es ist ja ein Arsch voll Miniaturen dabei, die, glaube ich, auch eine ganz gute Qualität haben. Und wenn man natürlich das abfeiert, dann ist das natürlich super geil, ne? Gerade für jemanden wie mich, der die dann anmalt und sich irgendwo in die Vitrine stellt, so wie ich es mit Deep Rock Galactic gemacht habe. Das ist ja auch eine Videospielumsetzung. Da hat das ja total gekickt.
Ja.
Aber. Ja, und dann, ja, Steamforged ist halt leider wirklich auch so ein Ding, wo ich auch eher skeptisch bin, dass das Spiel gut wird, als dass ich jetzt sagen würde, ja geil, das ist ein Name, den kennt man.
Was hast du für ein Gefühl, was das so für ein Leumund hat? Ich habe das Gefühl, man hat nie wieder was von Elden Ring gehört.
Also sie haben ja nochmal eine zweite Kampagne gelauncht mit nochmal weiteren Gebieten, mit weiteren Gegnertypen und so. Von daher ist das, glaube ich, erfolgreich genug. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es gerade in der Brettspielbubble nicht so erfolgreich war. Ich glaube, das lebt schon zu 90% von Leuten, die das Videospiel gespielt haben und irgendwie auch Interesse an Brettspielen haben. Und nicht, also das ist jetzt wirklich mit der Mechanik, die sie sich überlegt haben, für das Brettspiel überzeugen kann.
Ja, also ich habe halt zumindest in der Content-Creator-Bubble, die ich so verfolge, nie jemanden gehört, der gesagt hat, Alter, Elden Ring, mega Geheimtipp, irgendwie spielt das mal. Noch sehe ich es bei uns auf dem Discord, dass irgendwer mal gesagt hat, ey, ich habe hier Elden Ring gespielt und wir sind jetzt hier in der Kampagne irgendwie in Stunde 50 und bockt uns mega, was ich ja schon sonst öfter mal sehe von irgendwie Spielen, ne, auch von so kleineren Sachen. Und das ist ja eigentlich kein kleines Ding. Ich meine, allein die erste Kampagne hat irgendwie 14.000 Bäcker gehabt, 3,5 Millionen Pfund, glaube ich, gemacht. Deswegen bin ich auch nicht so böse drum, dass ich es einfach direkt weiterverkaufen konnte.
Ja, ich glaube auch, es war eine gute Entscheidung, das einfach mit möglichst wenig Verlust direkt weiterzuverkaufen, weil das hätte uns nicht überzeugt, glaube ich.
Ja. Und das zu Elden Ring, das nächste Spiel.
Oh ja.
Es musste ganz stark sein, Nick. SAS, Rogue Regiment, das ist ein, ja, so Zweiter Weltkrieg-taktisches Koop-Spiel. Ja, ach Mensch, ich würde es gerne mal spielen, aber wir haben es beim letzten Dänemark-Urlaub vor, was ist jetzt, 2 Jahre her schon?
Hm.
Krass. Ist das schon 2 Jahre her? Heftig. Haben wir es ausprobiert und sind überhaupt nicht reingekommen.
Nee, deswegen, ich habe jetzt auch gerade kurz Angst gehabt, dass du sagst, du nimmst es wieder mit.
Nee, das war ich nicht nochmal. Das ist, glaube ich, kein Dänemark-Spiel. Mit Baby schon mal gar nicht.
Ja, nee, also das ist, glaube ich, es hat wirklich einen sehr unglücklichen Start bei uns gehabt. Ne? Also ich bin ja sowieso bekanntermaßen kein großer Zweiter Weltkriegs-Fan. Dann ist es komponententechnisch auf jeden Fall auch eher eine reduzierte Erfahrung. Das ist ganz viel mit Papp-Tokens, Papp-Overlays und so. Ansonsten sehen die Maps eigentlich ganz nett aus. Ne? Das ist dann so ein, ja, eine relativ kleines Szenario, so von dem Maßstab her, was man hat, meistens so 1-2 Gebäude zu sehen und ja, dann halt so ein bisschen Außenbereich und dann schleicht man da halt lang, beziehungsweise muss so ein bisschen die Gegner abpassen und das ist eigentlich von der Idee her auch so, wo ich dachte, Mensch, könnte ganz cool sein, ja, war so thematisch total abgeschreckt und halt einfach so von der Komponentenqualität. Deswegen hatte ich eigentlich sowieso schon nicht so große Lust. Dann hast du sehr deutlich gesagt, du möchtest mal spielen. Und dann hast du es mitgenommen. Und dann haben wir die Regeln halt da vor Ort gelesen. Aber es war, ich weiß gar nicht warum, aber wir haben es irgendwie überhaupt nicht zum Laufen.
Wir haben es wirklich nicht hinbekommen. Also waren einfach wirklich zu dumm an dem Tag dafür.
Ja, es war auch wirklich kompliziert beschrieben. Plus, es war einfach, ich weiß nicht, war auch so ein Tag, wo man das irgendwie so zwischendurch, zwischen Tür und Angel mal wieder ein bisschen gelesen hat und so. Also wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt und haben dann einfach mal gesagt, okay, fuck it, da haben wir jetzt keinen Bock drauf, uns dann noch weiter durchzuquälen. Und haben es seitdem halt auch nicht wieder ausgepackt. Deswegen, ja. Und das macht es natürlich jetzt nicht gerade attraktiver, es nochmal zu spielen. Es ist langsam so lange her, dass es nicht mehr ganz so sehr zieht, ne, dass ich nicht mehr ganz so denke, boah, das war einfach nur scheiße, gar keinen Bock gemacht. Aber ja, es ist auf jeden Fall... Ja, es irgendwie einfach hat gar nicht gezündet.
Ja, ist mir schon klar. Dann, wenn ich das bei dir nochmal pitche, muss ich mir vorher das nochmal selber mich hinsetzen, die Regeln durchlesen, mal selber eine Probepartie spielen und dann sagen, Nick, ich habe es komplett verstanden, lass uns spielen. Ich glaube, vorher pitche ich das nicht und das sehe ich jetzt aber ehrlicherweise gerade in der Zeit auch nicht, dass es passiert. Ich hatte aber an sich schon Lust drauf. Es ist halt so ein bisschen wie, wer das Videospiel Kommandos irgendwie kennt, ne? So in die Richtung und das kooperativ. Ja, es gibt ja sonst einfach wenige kooperative Spiele, die so in dieses Stealth-Setting reingehen. Ich meine, Zweiter Weltkrieg ist für mich okay als Setting. Das ist jetzt wieder ein Plus, noch ein Minuspunkt. Passt aber hier ja ganz gut rein irgendwie. Ja, insofern würde ich es eigentlich gerne irgendwann mal ausprobieren, aber ich sehe es jetzt auch nicht in den nächsten Monaten, dass es passiert, ehrlicherweise.
Er hat so eine ganz ungewohnte Mechanik, nämlich, dass es so Patrouillenrouten gibt, die auf der Map eingezeichnet sind. Und das sind quasi wirklich die Routen, die einzelne Gegner nehmen. Das heißt, man kann so vorhersehen, wo sie langgehen. Und das erinnert natürlich, also ich weiß nicht, ich habe Kommandos tatsächlich nie wirklich gespielt. Ich weiß nicht, ob das da auch so ein Ding ist, aber auch so Hitman und so solche Stealth-Spiele.
Ja.
Daran erinnert das natürlich, also Videospiele jetzt. Und das heißt, du musst dann so ein bisschen planen, wo bewegen die sich, wo lang die Gegner und wann kannst du da durchschlüpfen. Aber irgendwie in der Partie, in der wir gespielt haben, hat es einfach überhaupt nicht funktioniert. Es haben sich teilweise gar nicht diese Lücken ergeben, die man gebraucht hätte. Und es hat sich einfach gar nicht gut angefühlt. Naja, von daher, das war auf jeden Fall kein Erfolg.
Genau, das war SAS Rogue Regiment. Regiment? Englisch. Du weißt doch alles, wie man als Englisch, also wirklich
ernsthaft. Ich überlege, ob die ist wieder so ein US-UK-Ding ist. Regiment. Nein, ich meine, also Regiment ist auf jeden Fall richtig, aber ich weiß nicht, ob es auch Regiment, nee, das klingt falsch.
Regiment, ja, okay. Gut, dann Among Us. Among Kurz, Entschuldigung, es war wirklich ein freudscher Versprecher.
Ach so, ich dachte, das war kein lameste Gag.
Nee, es war Among Kurz, ja. Ja, haben wir eine Folge zu gemacht? Ah, nee, ich glaube, wir haben keine Folge dazu gemacht, oder? Wir haben es auf jeden Fall irgendwo zerrissen. Ich weiß nicht, ob es im Monatsrückblick war oder in der Folge, aber auf jeden Fall fanden wir es wirklich überhaupt nicht, also hat uns wirklich nicht gefallen.
Ja, nee, das hat wirklich nicht gut funktioniert. Also, das war so ein bisschen, das war noch die Hype-Welle von Fiete Kraken.
Ja.
Das war so das Social-Deduction-Spiel, was du gekickstartet hast, wo du ja wirklich einen ziemlich geilen Treffer mitgelandet hast. Und dann warst du auf so einem, ne, bist du sehr, warst sehr, wie sag mal so, auf so einer Welle.
Ja,
ne?
Das blinde Huhn ist auf dem Strohwerk rumgehüpft. hat einen aus Korn gezeigt.
Ja, und dann habe ich schon gesagt, weiß nicht, ne, weil ich ja das Studio bzw. den Verlag schon kannte. Und die hatten ja schon mal ein Social Deduction Spiel gemacht, was mir gar nicht gefallen hat. Und dann deswegen war ich ja schon ein bisschen skeptisch. Aber du meinst,
aber Tom Wessel hat gesagt, dass es richtig gut werden soll. Und Nick, also die gucken sich ja nun wirklich nicht alles an.
Ja, das ist so. Also Dice Tower Seal of Excellence. Nee, ja. Seal of Approval. Okay, ist das was anderes? Egal. Auf jeden Fall. Ja, nee, das hat mir also wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand, es hat einfach, also es ist einfach gar nicht aufgegangen, die Spielidee von dem Ding. Und ja, von daher, ich fand es wirklich nicht gut.
Ja, ist krass, ist schade. Also wir haben das ja auch Probe gespielt damals auf der BerlinCon, glaube ich. Da hatten wir so eine Runde, wo ich noch den einen, mit dem wir gespielt haben, in unserem Monat in der Folge über die BerlinCon so gedisst habe, dass er sich so strohdoof verhalten hat und dann hat er die Folge gehört. Das war auch lustig, okay. War ein bisschen unangenehm im Nachgang, egal. Hätte nicht gedacht, dass er die hört. Aber die Idee ist eigentlich ganz cool. Es war ja wirklich so ein bisschen Among Cultist-mäßig, nur halt nicht im, also Among Cultist war ja so ein Corona, Among Us, mein Gott, so ein Corona-Hype, wo man so eine Social Deduction Verräter am PC gespielt hat oder auf dem Handy oder ein Tablet und Konsole in so einem Raumschiff. Und das hier sind ja eher so normale Häuser gewesen oder irgendwie Gegenden mit irgendwie verschiedenen Gebäuden und Räumen und so. Und dass man sich halt nicht nur wie bei Fiete Kraken irgendwie auf einem Schiff gemeinsam ist oder bei Werwolf in so einer ominösen Stadt, sondern dass man wirklich eine physische Repräsentanz auf dem Brett hat, sich in verschiedene Räume bewegen kann und dann auch, ne, verschiedene Aktionen machen kann, die dann woanders wieder auf der Map Auswirkungen haben.
Ja, vor allem auch machen muss, ne? Das war ja auch so ein bisschen die Idee von Among Us, dass man wirklich eine Aufgabe hat und die erfüllen muss. Das heißt, du kannst nicht einfach nur die ganze Zeit irgendwo dich verstecken, sondern du musst dich halt manchmal aufteilen. Das ist halt die Gefahr. Wenn du dich aufteilst, kann es halt passieren, dass dich halt jemand dann umbringt. Und diese Prämisse haben sie halt versucht, hier in Among Cultists auch umzusetzen. Das hatte ich ein bisschen schwieriger, weil es diese Hidden Information nicht so richtig gibt wie in einem Videospiel, wo du halt nur deinen eigenen Bildschirmausschnitt siehst und wenn dann dich jemand umbringt, dann bist du der Einzige, der es weiß. So, das ist halt hier schwieriger. Deswegen haben sie hier diese komischen du lebst, du stirbst Karten irgendwie eingebaut und das war auch schon so ein bisschen so eine rumpelige Mechanik. Und ja, also deswegen so von der Idee her hätte das wirklich auch cool sein können, aber ich fand, wie gesagt, mechanisch ist das einfach irgendwie gar nicht aufgegangen, das Konzept.
Ja, ist so. Also,
hast du das Balancing von diesen Aufträgen, die man hatte, das hat sich irgendwie alles nicht gut angefühlt.
Nee, es war auch overcomplicated für das, was das Spiel am Ende des Tages ist. Dann sind so simplere Spiele wie ein Fate/Grey Kraken zum Beispiel viel, viel besser für die Szenario geeignet. Und ja, wir waren damals ja wieder gefühlt die Einzigen, die es nicht cool fanden. Das ist ja manchmal so ein bisschen, ne, dass dann gerade die deutsche Content Creator Bubble alles hyped und tollstes Spiel überhaupt, weil es dann auch von einem deutschen Brettspielhersteller ist, sei verboten, dass man Kritik daran übt, ne, so wie bei Nanolist. Ne, wo ja auch irgendwie alles gehypt haben und hier genauso, aber nie wieder was von dem Spiel gehört. Also habe ich keinen mehr gehört, der gesagt hat, Mensch, Among Cultists, das ist unser Lieblings-Social-Deduction-Spiel, sondern Fate/Kraken hörst du immer noch überall rauf und runter, Lord of the Clock Tower und Werwolf und so die Klassiker, aber von Among Cultists redet gefühlt wirklich niemand mehr und deswegen muss ich sagen, glaube ich, haben wir im Nachgang da auch ein bisschen, war man nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Dann, Roll for the Great Old Ones, a Roll and Write Game. Da haben wir auch eine Folge zu.
Ja, das haben wir auch als Muster bekommen. Genau. Und du hast es schon gebackt. War irgendwie ganz nett. Ist halt ein kooperatives Roll and Write, was ja irgendwie jetzt nicht so, also Roll and Write sind ja tendenziell eher gegeneinander. Zumindest in den wenigen, die ich gespielt habe. Ich bin jetzt eigentlich der größte Roll and Write Fan. Und das war halt mal die Idee, dass man das kooperativ spielt mit
asymmetrischen
Charakteren und so. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee gewesen. Gibt also verschiedene Szenarien, die man spielen kann. Und hat sich ganz gut runtergespielt. Aber war jetzt auch keine Erleuchtung irgendwie.
Ja, war nett, würde ich sagen, ne? War ich vielmehr so, ich habe es auch als nett in Erinnerung. Es war halt ganz cool, so diese Mechanik zu durchdringen einmal. Ist halt auch, muss man sagen, von der Flughöhe und vom Preis ein anderes Spiel gewesen. Ich weiß nicht, was das gekostet hat. Ich glaube, 25 Euro. Klar, plus Steuern und Versand, aber das ist natürlich eine andere Preisregion als jetzt ein Osborne oder sowas oder ein Elden Ring. Insofern auch vollkommen okay. Ne, war ganz nett. Ja, hab ich nicht bereut, das gespielt zu haben, aber war dann auch irgendwann okay.
Ja, von einem deutschen Entwickler. Den habe ich auch auf der Spiel dann irgendwann mal getroffen. Super netter Kerl, super sympathisch. Also wirklich war ein echt netter Kontakt. Von daher, ja, und hat ja scheinbar auch so gut funktioniert, dass er jetzt mit dem Hell Legends ein deutlich größeres Projekt sich getraut hat.
Das ist dieses Diablo-Ding, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich würde sagen, drei Spiele machen wir noch. Aber eins können wir, glaube ich, schnell hinweggehen. Haben wir jetzt im letzten Monatsrückblick erst drüber gesprochen, weil es jetzt erst angekommen ist. Es ist nämlich jetzt, liebe Hörende, April 24. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt euch auf einen schönen Sommer freuen. Es ist Fußball-EM. Es wird so richtig gut.
Noch ist Trump nicht wiedergewählt?
Noch ist Trump nicht wiedergewählt. Genau, Biden ist Präsident. Aber ich glaube, der gewinnt auch. Der gewinnt auch. Also
Der wirkt total fit.
Der wirkt total fit. Und ich sehe, also wird er auf jeden Fall antreten. Und
wie dumm müssten die Amerikaner sein, um nochmal Trump zu wählen?
Also wirklich, da hat man ja wirklich verstanden, dass ich auch nicht kommen. Also insofern wird ein gutes Jahr. Genau, ist jetzt 2 Jahre verspätet angekommen. Und ja, wir haben letztes Monatsrückblick darüber gesprochen, deswegen können wir es, glaube ich, kurz machen. Werden wir sicherlich irgendwann mal reinspielen. Wir sind beide, glaube ich, jetzt nicht so optimistisch, weil es von den Machern von Stars of Icarus ist.
So ist es.
Weiß nicht, ob du nochmal deine Anmoderation vom Monatsrückblick machen möchtest.
Von den Machern von Titeln wie Stars of Icarus und Midwind, der neue Highlight, Stone Saga.
Gut, woran ich sehr schöne Erinnerungen habe, weil wir es auch in unserem letzten Dänemark-Urlaub mit den Sarahs gespielt haben, ist Alice is Missing.
Ja, das war mir auch gar nicht so ganz klar, dass das ein Crowdfunding-Projekt ist. Weil es ja wirklich ist, also eine ganz kleine Schachtel mit wirklich auch wenig drin, ehrlich gesagt, so an echten Brettspielkomponenten, weil es ja auch einen App-Support. Hat es einen App-Support? Nee, es war nur ein Timer, der da
liegt. Es hat ein YouTube-Video, was im Hintergrund mit Musik läuft.
Ich hatte jetzt gerade so im Kopf, das ist so App-Support, aber ist ja Quatsch.
Nee, hat es überhaupt nicht.
Hat es geschickt kaschiert, dass es einfach gar nichts macht, außer einen Timer laufen zu lassen.
Ja, und 20 Spielkarten liefern, ja.
Ja, genau. Und das haben wir da gespielt. Das war wirklich irgendwie eine spannende Erfahrung. Ja, haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ich glaube, mein Fazit war auch eher so zwischen den Stühlen. Ne? Einerseits eine nette Idee und es war cool, das mal gespielt zu haben, aber es ist auch nicht so, dass ich da dauernd irgendwo hinterherlaufe und sage, das musst du spielen.
Nee, das nicht. Ich glaube, es ist ja oft so, ne, sind wir wieder bei dem Thema Brettspiel-Reviews, sind ja nicht 100% objektivierbar und das war, glaube ich, auch so ein kompetent gemachtes Ding, aber es war auch einfach cool, das im Dänemark Urlaub gemacht zu haben, dass die beiden Sarah sich drauf eingelassen haben, die ja sonst sowas eher nicht spielen. Es war einfach so eine ganz coole Erfahrung, also wer das nicht hat, ich will nicht zu viel spoilern, Aber im Prinzip spielt die da einen Charakter in einer Kleinstadt, wo eine Person, nämlich Alice, irgendwie weg ist. Und der Clou von dem Spiel ist, dass man quasi nur über eine gemeinsame Chatgruppe oder über private Chats untereinander kommunizieren darf. Das heißt, man nimmt halt quasi die Rolle der Charaktere an für dieses, ich glaube, es sind 2 Stunden oder 1,5 Stunden-Timer, der läuft, oder sogar nur 1 Stunde, ich weiß es gar nicht. Und dann treibt das Spiel halt über so ein paar Spielmechaniken die Handlung so ein bisschen voran. Und am Ende muss man rausfinden, was mit der Alice passiert ist. Und das aber halt nur über Chat. Und es war einfach ein cooles, klingt eigentlich voll unsozial, wenn man eben mit Handy nebeneinander sitzt, aber es war trotzdem irgendwie eine coole soziale gemeinsame Erfahrung und irgendwie ganz, ganz witzig. Musst ihr aber mit Leuten spielen, die sich auf jeden Fall auch darauf einlassen. Also wenn da irgendwie einer dabei sitzt und sagt, nee, ist mir aber doof, ich habe keinen Bock, mich auf WhatsApp umzubenennen oder irgendwie, nee, ich will den Charakter nicht spielen, das ist ja voll bescheuert, dann klappt das nicht. Na, wenn sich da alle darauf einlassen, ist das echt eine ganz coole, in sich abgeschlossene Erfahrung, die nach einmal durchspielen dann aber, glaube ich, auch auserzählt ist.
Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Und ja, es hat so ein bisschen so einen Krimi-Dinner-Vibe, finde ich, weil es auch von der Story doch sehr auf Schienen läuft. Und ja, es, glaube ich, ist für manche Gruppen wahrscheinlich gerade gut, ne? Gerade wenn du so mit diesem ganzen Rollenspielkram und so dich da vielleicht ein bisschen schwerer tust oder nicht willst, dass am Ende irgendwie einer ein Gewinner und einer Verlierer oder sowas in der Richtung ist, ist es natürlich besser, wenn du einfach eine Geschichte erlebst, die irgendwie so ein bisschen vorgefertigt ist. Aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man da noch mehr wirklich beeinflussen kann.
Ja, ich glaube, da, wo du herkommst aus dem Pen-and-Paper-Bereich, da hat man natürlich deutlich mehr Freiheiten und hier, ja, man erzählt eher die Geschichte nach. Also man erlebt die Geschichte eher und erzählt sie aus Perspektive seines Charakters nach, als dass man wirklich den Charakter verkörpert und echte Entscheidungen trifft. Und das muss man halt einfach so wissen. Ja, und dann, wie du sagst, ne, ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage, ob ihm das gefällt oder nicht. Okay, dann das letzte Spiel, was wir heute besprechen. Meledum, Dungeons of Enveron.
Ja, krass.
Sagt dir das was?
Ja.
Nee, meine ich ernst. Also,
ach so,
ja, ne?
Weil ja, doch, das ist mit dem
Pappdreh. Siehst du immer bei mir im Regal, genau. Ja,
ja. Ja, ich auch hier, wenn ich vor dem Spiel stehe, denke ich auch, sieht echt cool aus, müsste man mal spielen. Aber ja, irgendwie, ich bin trotzdem auch so ein bisschen, hab auch ein bisschen Angst, dass es nicht so geil ist.
Ja.
Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also es hat einerseits ja dieses Pub-Terrain, was es irgendwie zu was Besonderem macht, aber für mich jetzt erstmal nicht so ein mega Pluspunkt ist. Wo man hier fairerweise sagen muss, es sieht wirklich eigentlich für ein Pub-Terrain relativ schick aus. Ne? Also klar, ist natürlich voll bedruckt, aber weil sie halt auch sich eher so auf klassische Elemente wie, es ist ja ein Dungeon, den man erkundet, so auf Wände, Türen und sowas beschränkt haben, fällt es gar nicht so sehr auf, dass es Pappe ist unbedingt.
Ja,
und das sieht schon alles ganz für Pappterrain echt gut aus, muss ich sagen. Also wir haben es bisher noch nicht in echt gesehen, ne? Es ist rein über die Kampagnenseite beurteilt. Aber ja, von daher, ich wäre da schon mal neugierig. Ich bin immer noch traurig, dass du nicht den cooleren Teil gebackt hast, weil der Vorgänger war ja ein Science-Fiction-Ding, was ansonsten mechanisch und auch von dem Terrain eigentlich sehr ähnlich war. Aber wenig überraschend hast du dann gedacht, Mensch, cool, das ist jetzt endlich Fantasy. Jetzt kann ich da einsteigen.
Ja gut, ich glaube, war der vorher einfach noch nicht. Also im Crowdfunding, vielleicht hätte ich das vorher auch gebackt, wenn ich da schon im Crowdfunding gewesen wäre. Aber ja, ich finde es trotzdem das coolere Setting, das ist auf jeden Fall so.
Ich glaube, das ist gar nicht so viel älter, aber ist auch müßig. Ja. Also ist auf jeden Fall mein Gedanke gewesen, als ich dann die Kampagne gesehen habe, mal geguckt hatte, ne, von wem das ist und so. Und da habe ich ja halt gesehen, dass sie halt so ein Science-Fiction-Ding haben, was eigentlich auch ganz, ganz cool aussah. Und ja, mal schauen, vielleicht ist das ja wirklich... Ist es ja gut und dann würde ich mir überlegen, ob ich mir den Science-Fiction-Part vielleicht mal kaufe. Ich meine aber gelesen zu haben, dass die mechanisch Sachen verbessert haben im Vergleich zu dem Science-Fiction-Ding, was natürlich das Kaufen von dem Science-Fiction-Part noch weniger attraktiv macht. Ja, auf jeden Fall aber auch, was ich gerade gedacht habe, ganz spannend, dass wir immer noch in dem Bereich sind, wo die Spiele auch wirklich schon alle da sind, oder? Hatten wir irgendwas, was noch nicht angekommen ist? Ach ja, Thunder...
Storm's Hunter, ja. Also Storm's Hunter. In meiner Historie ist Storm's Hunter genau das noch nicht angekommen. Aber ja, du hast recht, die Spiele sind tatsächlich alle angekommen. Aber wir sind natürlich jetzt auch schon immer noch vier Jahre, glaube ich, in der Vergangenheit. Ne? Das ist, das Spiel sollte auch im Januar 2024 kommen. Das ist, gut, muss man sagen, das ist jetzt auch schon ein Jahr da. Ich glaube, es ist irgendwann schon 25 gekommen. Aber trotzdem, ja.
Also egal, solange wir es nicht gespielt haben, ist es quasi.
Ist quasi nicht ausgeliefert.
Ja.
Ja, das Problem mit dem Pappterrain ist, glaube ich, einfach, warum ich mich auch da noch nicht rangewagt habe, ich glaube, das müssen wir eigentlich an einem langen Wochenende mal spielen, weil ich sehe nicht, dass ich das irgendwie 5-mal ein- und ausräume. Und dann, ich glaube, das muss man einmal sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht wirklich ein Brettspielwochenende und vielleicht nimmt man sich sogar noch jemand Drittes oder Viertes, die irgendwie Bock darauf haben. Und dann sagt man, wir nehmen uns jetzt mal vor, zumindest Meledim zu spielen, wenn man dann nach 4 Stunden sagt, das ist irgendwie scheiße, dann kann man auch was anderes spielen. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie hier für 6 oder 8 oder 10 Stunden aufbauen will, dann bleibt dann einfach ein Wochenende lang stehen und dann spielt man das, glaube ich. Und das hat es bisher so ein bisschen noch nicht auf den Tisch gebracht.
Es hat auch keine Storage-Solution für die aufgebauten Pappelemente, oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Es sieht ja schon aus, als würde es relativ viel Volumen erzeugen.
Ja.
Und wenn die Pappschachtel ist nicht, oder der Karton, in dem es aktuell drin ist, nicht sehr viel Luft hat, ist das, glaube ich, auch echt tricky, ne? Und ja, das ist natürlich der große Nachteil bei Pappterrain, ne? Wenn du das irgendwie zu sehr in den Karton stopfst, das macht das halt gar nicht, ne? Das ist natürlich mit Plastik schon nochmal was anderes. Klar, dann ist natürlich wieder die Gefahr, dass die Farbe sich löst von Plastik, aber zumindest ist es natürlich insgesamt haltbarer als so ein Pappding. Und gerade solche filigranen Sachen wie da Türen oder so Hängebrücken und sowas, die knicken natürlich dann, glaube ich, relativ schnell. Ja, aber ja, ist auf jeden Fall auch eins von den Spielen, wo ich Lust drauf habe. Klar, also die meisten, die wir jetzt gerade heute besprochen haben, kennen wir ja schon. Aber das ist auf jeden Fall auch eins von den Dingern, wo ich immer wieder dann hängen bleibe, wenn ich hier bei dir an den Spielen vorbeigehe.
Ja, cool. Dann kriegen wir das ja vielleicht irgendwann dieses Jahr mal hin. Und beim nächsten Brettspielwochenende können wir mal überlegen, ob wir das dann mal angehen. Weil, wie gesagt, dann lohnt sich, glaube ich, der Aufwand auch, das irgendwie alles aufzubauen. Ja, das war ein Teil meiner Crowdfunding-Liste und der Zeitreise. Schon wirklich krass, dass die Spiele, wie du sagst, alle ausgeliefert sind. Wir müssen, weiß gar nicht, beim nächsten Mal, wo wir jetzt so sind vom Zeitraum, müssen wir mal gucken, ob du nächstes Mal wieder dran bist oder ich. Ich glaube, dass bei mir noch ein paar Spiele ehrlicherweise im Backlog sind.
Ja, ich glaube auch. Wir hatten ja vorhin noch ein bisschen überlegt, wer jetzt heute dran ist, weil wir hatten ja jetzt zwei Folgen mit deinen Spielen, dann eine Folge mit meinen gemacht. Aber ja, von denen, die ich jetzt quasi, wenn ich jetzt heute 10 Spiele mitgebracht hätte, davon wäre die Hälfte noch nicht da.
Ja.
Und das ist natürlich nicht so cool, ne?
Das
ist so natürlich noch ein bisschen geilerer Einblick. Ja, nee, sehr cool. Echt spannend. Ja, war jetzt nicht so viele Überraschungen dabei. Ja.
Die Nummer 1.
Die ersten Folgen waren irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, dass da noch mehr dabei war, wo ich dachte, ach Mensch, ja krass, die sind irgendwie so aus dieser Zeit, wo ich glaube ich schon das so live mitbekommen habe, dass ich gar nicht so überrascht war von den Titeln.
Ja, das stimmt, weil ich glaube, die alle jetzt so tendenziell in den letzten, also die sind alle in der Podcast-Zeit, glaube ich, angekommen. Ich überlege gerade, ob es eine Ausnahme gibt. Dungeon Universal, ist, glaube ich, auch in der Podcast-Zeit angekommen. Ja,
die das Original nicht, aber diese.
Ja, die Erweiterung. Genau, die sind alle in unserer Podcast-Set angekommen und ich glaube, das war der Unterschied zu den anderen, die teilweise, ne, da waren. Ich hatte zum Beispiel das Spiel vorher, was wir, glaube ich, das letzte aus meinem Rückblick war zum Beispiel Adele oder Adelie, keine Ahnung, ne, dieses Nemesis-artige im Weltraum, was ich auch verkauft habe und so. Da sind auch Spiele dabei gewesen, die sind vor unserem Podcast-Set angekommen und ich habe sie einfach direkt umgespielt, wieder verkauft oder wir haben sie nie gespielt oder sowas. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach nicht mehr so der Fall.
Ja.
Alles klar. Dann schön, dass wir drüber gequatscht haben und bis nächste Woche.
Ciao.